ist der erste Teil einer zweiteiligen Miniserie im Pflegedialog-Podcast. Stell dir vor, dein Team entscheidet mit und plötzlich steigen Motivation, Qualität und Rentabilität. Heute nehmen Holger und ich dich mit in ein echtes Herzensthema: Mitarbeiterpartizipation in der Pflege. Wir sprechen über beeindruckende Zahlen und erzählen Erfolg sowie Horrorstories aus dem Alltag. Du erfährst, warum alles selbst entscheiden oft der teuerste Fehler ist, welche Ängste Führungskräfte wirklagen und wie ein kleiner Wechsel aus der Komfort- in die Wachstumszone ganze Häuser verändert. Neugierig? Dann hör rein und finde heraus, wie Mitreden statt Mitlaufen auch dein Team beflügelt.
Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zum Pflegedialog-Podcast. Hallo Holger.
Hallo Christian, hallo ihr Lieben da draußen.
So, neuer Freitag, 9 Uhr, neue Podcast-Folge. Cooles Thema, Herzensthema. Lass uns reinstarten.
Das weiß ich, dass das auch dein Herzensthema ist.
Genau. Auch wieder aus dem Brainstorming im Januar, wo wir uns bestimmte Themen angeschaut haben. Und da war ein großes Thema, dass wir gesagt haben, lass uns doch mal über das Thema sprechen, Mitarbeiterpartizipation bzw. Mitarbeiterbeteiligung in Entscheidungsprozessen. Ja. Und wir waren uns, als wir gebrainstormt haben, auch sofort einig, dass das gerade viele Themen anreißt, die wir schon häufig in den Podcasts erwähnt haben. Und auch, dass sich damit beschäftigen einen großen Impact darauf haben kann, wie man gegebenenfalls auf andere Dinge quasi in der Zukunft schauen möchte. Ja, also einfach mal, um zu sagen, warum sollte man sich mit dem Thema Mitarbeiterbeteiligung, Mitarbeiterpartizipation vor allem in Entscheidungsprozessen eben beschäftigen. Ja, und da gibt es unterschiedlichste Studien, die ganz, ganz klar darauf hindeuten und auch belegen, ja, dass ich, wenn ich Mitarbeiter in meine Entscheidungsprozesse im Unternehmen beteilige, und da waren wir uns jetzt auch im Vorgespräch und auch schon im Januar sehr einig, dass das natürlich differenziert betrachtet werden muss. Also wir können jetzt nicht sagen, bitte beteiligt Mitarbeiter in allen Entscheidungsprozessen. Ja, da gibt's auch Studien, die auch das belegen, dass das Unsinn ist, das zu tun. Ja, viele Startups arbeiten ja so. Ja, aber ab einer gewissen Größe ist es also faktisch unmöglich und führt eher zu Chaos als zu wirklicher Beteiligung. Ja, weil natürlich viele Akteure, Stakeholder unterschiedliche Interessen verfolgen, logischerweise. Und deshalb könnte man sozusagen an Drive und Wachstum verlieren. Ja, deswegen ist es...
Mitarbeiter überfordern.
Genau. Und deswegen ist es uns wichtig, gleich eingangs zu sagen, wenn wir von Mitarbeiterbeteiligung sprechen, dann sprechen wir nicht davon, dass wir kategorisch jede Entscheidung hinsichtlich einer Mitarbeiterbeteiligung uns anschauen wollen oder dafür appellieren, sondern es geht wirklich darum, das differenziert zu betrachten und das natürlich Unternehmen für Unternehmen separat strategisch anzugehen. Ja, aber nur mal so viel, dass viele zahlreiche Studien und unter anderem mehrfach die Gallup-Studie oder die Gallup-Studien über die Jahre hinweg eindeutig belegen, dass wenn man quasi Mitarbeiter beteiligt, ja, es robuste und positive Korrelationen gibt, ja, hinsichtlich Produktivität und Mitarbeiterwohlbefinden, ja. Und das Spannende ist, dass belegt werden kann, dass es zu engagierteren Teams führt, das bessere Ergebnisse liefert, die Kundenerlebnisse verbessert die Arbeitsplatzkultur verbessert. Und jetzt kommt mal ein bisschen was sozusagen Belastenderes als nur verbessert. Eine 21-prozentige höhere Rentabilität sorgen kann. Es dazu führen kann, dass 41% weniger Fehlzeiten entstehen und 59% geringere Fluktuationsraten bestehen. Das sagen die Studien aus über die Zeitraum hinweg. Und wenn das nicht Grund genug ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dann weiß ich es auch nicht mehr, gerade im Pflegebereich.
Ja, Christian, du solltest vielleicht auch für die normalen Pflegemitarbeiter, die unseren Podcast hören, die Studie mal hinterlegen, dass die die an ihre Vorgesetzte mal weiterleiten können, an die Unternehmensführung.
Klar, es sind mehrere Studien, aber die Zusammenfassung super gern, klar, mache ich.
Ne, das wäre, finde ich, ganz interessant. Manchmal muss man auch Betriebsleiter, so nenne ich sie jetzt mal, und Leiterinnen auch mit der Nase auf positive Aspekte stoßen.
Ja, wobei ich sozusagen, also an alle Führungskräfte, die jetzt zuhören, ja, ich hoffe, dass ihr gerade solche, also Gallup ist ja sehr bekannt, ja, dafür, solche Studien rauszugeben über die Jahre hinweg. Und ich hoffe sehr, dass ihr die schon im Blick habt, ohne jetzt da irgendwie den Finger in die Wunde legen zu wollen. Na? Ja, also wir haben gesagt, Herzensthema, haben jetzt ein bisschen die den Wert dieser Podcast-Folge irgendwie herausgestellt. Ich denke, dass uns das gelungen ist. Also ich finde es beeindruckend, welche Ergebnisse man liefert, indem man Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse integriert. Jetzt möchte ich dich natürlich in das Gespräch irgendwie mehr integrieren und möchte fragen, wie nimmst du das denn wahr? Wie ist denn deiner Meinung nach gerade der Stand bei deinen Kunden? Was bekommst du mit? Wo befinden wir uns gerade im Thema Mitarbeiterpartizipation, gerade im Bereich der Pflege?
Die ist dort noch, ich sage mal, bei meinen Kunden deutschlandweit arbeite ich ja relativ gering vertreten. Ne? Weil, wenn ich mal mit Führungskräften über das Thema rede, dann heißt es immer, das ist mir zu zeitaufwendig, wenn ich da Mitarbeiter mit einbeziehen muss. Es dauert zu lange oder ich überfordere meine Mitarbeiter. Das sind so die Argumente, die ich höre. Wenn ich dann auf die Vorteile zu sprechen komme, ne, da habe ich immer ein schönes Beispiel. Ich habe zwei Pflegebetriebe gehabt, die haben vor ein oder zwei Jahren, ich glaube vor zwei Jahren war schon, Sommerfest geplant. Haben einen Planungsausschuss gehabt, das war Betreuung, Pflege, alle waren vertreten. Und die einen haben was Schönes ausgearbeitet. Und dann kriegt das die Betriebsleitung, die Einrichtungsleitung auf den Tisch, sagt, nee, das streichen, nee, das brauchen wir nicht und das gefällt mir nicht. Und bei dem anderen haben die vorher das Budget gehabt, haben das Budget eingehalten, haben den Plan für Sommerfest für Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter aufgestellt und das ist durchgelaufen. Und dann habe ich mal gefragt nach den beiden Erfolgserlebnissen. Bei dem einen sind alle Mitarbeiter, auch die oder fast alle, die im Frei waren, freiwillig gekommen, haben dort mitgemacht, da wo sie vollkommen selbstständig im Rahmen eines Budgets entscheiden konnten. Dadurch konnten alle Bewohner dran teilnehmen. Bei dem anderen waren einige beleidigt, haben gesagt, ich habe frei, ich komme nicht. Es sind einige krank geworden und es konnten nicht alle Bewohner, deshalb, weil nicht genug Mitarbeiter waren, um die Bettlägerigen hin und her zu fahren oder zu holen, im Pflegerollstuhl dran teilnehmen. Du hast den Kunden-Impact ja auch angesprochen. Also ich glaube, hier war kein Kunden-Impact ausreichend vorhanden. Die Mitarbeiter waren sehr unzufrieden. Ja, das ist so ein ganz einfacher Entscheidungsprozess gewesen. Muss die Einrichtungsleitung das alles entscheiden? Oder wenn eine Mitarbeitergruppe da etwas erarbeitet, dass man sagt, okay, dann machen wir das so. Das ist im Rahmen des Budgets. Das kann ich vorgeben als Einrichtungsleitung, dass die mir nicht das Haus belasten, sondern nur im vorgesehenen Rahmen. Und dann muss ich das akzeptieren und kann hinterher gucken, war es erfolgreich oder nicht.
Was glaubst du denn, warum hat denn die Einrichtungsleitung das gestrichen, obwohl es im Budget war?
weil das ihr persönlich nicht gefallen hat. Die Musikart, die dort bestellt war, und das Essen.
Hm.
Ne?
Hm.
Das war nicht nach ihrem Geschmack.
Wahnsinn.
Ja, aber den Erfolg hat sie gehabt, dass nur die Hälfte der Bewohner etwa teilgenommen hat. Ist ein langjähriger Kunde von mir für Schulung. Und sie hat auch meine Worte, die ich ihr hinterher denn ja mitgeteilt habe, unter vier Augen auch nicht, glaube ich, so ganz angenommen. Ne?
Hm. Tja. Kann ich mir vorstellen.
Ja. Hm. Ich habe es ganz nett und höflich gesagt. Ich sage, Mensch, lass die doch einfach machen. Die sind schon so lange dabei. Die kennen alle Bewohner. Die wissen, was die mögen. Die Musikrichtung. Lass es doch einfach. Es ist doch im Rahmen gewesen vom Geld her. Nein, das geht nicht. Und die Angehörigen bei der Musik kriegen die in die Krise. Ich sage, ist die Musik für die Angehörigen oder ist die für die Bewohner in erster Linie?
Hm? Hm. Ja. Was denkst du denn, was sind denn die häufigsten Hindernisse, die sozusagen für eine erfolgreiche oder gegen eine erfolgreiche Mitarbeiterpartizipation sprechen?
Ja, weil einfach die Betriebsleitung oder Pflegeeinrichtungsleitung zu sehr sich auf die möglichen Nachteile oder Herausforderungen versteifen, die ich genannt habe. Ja, das dauert länger und da muss ich Mitarbeiter freistellen von der Arbeit, wenn die dreimal sich zwei Stunden zusammensetzen, um das auszuarbeiten. Wenn ich das selber entscheide, ist das in 10 Minuten fertig. Ne? Oder ich schaffe es bis zu dem Termin nicht, ne, wenn ich da alle einbeziehen will. Oder, ach, was will die Betreuungskraft? Die hat doch von sowas gar keine Ahnung, die ist überfordert. Das sind so die Denkweisen, die meiner Meinung nach dahinter stehen. Ne?
Mhm.
Die das in manchen Einrichtungen. Und andere Einrichtungen, die da freie Hand lassen bei bestimmten Entscheidungen, habe ich auch ein positives Beispiel. Es ging um eine Arbeitszeitänderung in einem Altenheim, Schichtzeiten zu ändern. Da habe ich gesagt, binde die Mitarbeiter ein, stell zwei Modelle vor und lass abstimmen und lass dich auf das Ergebnis ein. Es hat super funktioniert. Die haben sich mit über 80% der Betriebsangehörigen für eine der beiden vorgeschlagenen Änderungen der Schichtpläne gemeldet. Und es gab keine Meckerei. Hätte der, auch selbst wenn er den Vorschlag einfach zu entschieden hätte selber, ich glaube, der hätte mehr Widerstand gehabt. So war alles in Ordnung, weil die Mitarbeiter selber sich das Modell ausgewählt haben. Er hat einfach nur zwei Möglichkeiten, A oder B.
Hm.
Das ist ja eine Mitarbeitereinbindung, die hat funktioniert.
Und was glaubst du, steckt denn dahinter? Ist es häufig ein Gedanke im Sinne von, ja, wenn ich jetzt als Einrichtungsleiter solche Sachen nicht mitentscheide, dann verliere ich irgendwie Einfluss oder dann ist mein, naja, was steckt dahinter quasi?
Ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist meine Aufgabe, dafür bin ich verantwortlich, das muss ich entscheiden. Das ist auch so, weil viele ja, je nachdem, wo sie ihre Ausbildung machen, ihre Qualifikation erwerben zur Leitungskraft oder Einrichtungsleitung, da auf dieses Problem gar nicht so eingegangen wird. Ne? Da muss man die aber auch drauf vorbereiten. Ein Team ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. Wenn ich das schwächste Glied stärker mache, indem ich mit einbeziehe, bin ich als Team stärker. Und das muss man den Leitungskräften vermitteln. Und dass es doch nicht schlimm ist, wenn man bestimmte Entscheidungen von den Mitarbeitern treffen lässt. Das stärkt mich doch. Ich bin bereit, euch einzubinden. Das stärkt doch meine Position. Ich bin nicht der Patriarch oder der Despot oder der Diktator, sondern ich sage, Leute, wir müssen da was ändern. Das sehe ich als Möglichkeit. Was denkt ihr darüber? Ihr wollt das? Okay, dann probieren wir das aus.
Da genau, es gibt ja auch ein... Gibt ja auch einen entsprechenden Führungsziel, ne?
Ja.
Den hat man schon in der Leitungsfortbildung, aber der wird nur nebenbei sozusagen am Rande mal eben erwähnt, ne? Und ich finde, in gleichem Zusammenhang, wenn man sich das Thema anschaut, finde ich es immer wichtig. Du hast von Überforderung gesprochen, ne? Es gibt ja quasi ein Modell, wo man im Kern quasi auch Motivation erklären möchte, ja? So, dass wenn ich in der Komfortzone bin, ne? Also wenn ich dauerhaft, kann man sich sozusagen so ein bisschen als Kreis vorstellen, ich verlinke das auch nochmal in die Shownotes, ne? Wenn man sich das sozusagen wie so eine Dartscheibe als Kreis sozusagen vorstellt, ist in der Mitte eben die Komfortzone. Und wenn ich mich darin bewege, dann bin ich natürlich absolut sicher, ne? Also da bin ich absolut safe, da weiß ich, was ich tue. Das Thema ist, dass solange ich in dieser Komfortzone bleibe, ich natürlich auch immer bequemer werde. Das heißt, mein Engagement für Neues, Veränderungen etc. Wird nicht größer, sondern eher geringer, bleibt auf jeden Fall auf dem gleichen Niveau. Jetzt gucken wir uns unsere Welt an, ja, wie volatil sie ist, ja, brauchen wir eigentlich Veränderungen, ja, um uns zumindest anzupassen und mit dem Markt sozusagen mithalten zu können. Heißt, wenn wir immer alle in der Komfortzone bleiben, dann wird es eben schwierig. Danach kommt die Wachstumszone, ja. Ne, nach der Komfortzone. Das heißt, das ist die Zone, ja, wo tatsächlich auch Motivation entsteht. Ja. Ne, also wenn ich aus der Komfortzone in eine Wachstumszone gehe, dann entsteht Motivation. Und dann gibt's etwas weiter außen in diesem Kreis gefühlt, gedacht, gibt's über den Überlastungsbereich, ne, wo ich einfach überfordert bin, ja, die Überforderungszone. Und da sollte ich natürlich nicht hingelangen, aber das Kontinuum zwischen Komfort und Überlastung ist groß.
Ja.
Ja, wir kennen das alle, mal ins kalte Wasser springen, ja, und das ist diese Metapher für mich tatsächlich, ja, dass ich mich in der Wachstumszone befinde und ich darf doch den Mitarbeitern zugestehen, dass sie selbst, wenn ich sie quasi in diesem, wenn ich eine Kultur habe von offener Kommunikation, positiver Fehlerkultur, dass sie mich ansprechen, wenn sie in dieses Kontinuum des Überlastungsmodus wechseln. Ja. Wenn sie feststellen, boah, jetzt bin ich eigentlich drüber, ja. Und wenn ich das im Griff habe, dann gibt es diesen Einwand, den du gesagt hast, eigentlich nicht mehr.
Richtig, genau. Das muss mir aber bewusst sein.
Ja. Na, also ich verlinke auf jeden Fall das Modell einmal unterhalb des Podcasts in die Shownotes. Es ist spannend, wenn man sich das einfach mal auch bildlich anschaut. Und ich finde, das ist für Wachstum, eigenen Wachstum eben, aber auch das von Mitarbeitern super, super wichtig ist, dass man das sich vor Augen führt. Man sagt schnell, ja, ich will den Mitarbeiter vor Überforderung schützen. In gewissen Fällen schütze ich ihn dann aber auch vor zusätzlicher Motivation.
Richtig. Und ich finde es heutzutage gerade ganz, ganz wichtig, wo die Resignation bei vielen Menschen relativ schnell eintritt. In dem Moment, wo ich aus der Komfortzone in die Wachstumszone komme, habe ich einen neuen Sichtbereich als normaler Mitarbeiter und sehe dann meine Arbeit mit anderen Augen und auch die Wertschätzung meiner Standardarbeit damit. Wenn man sagt, Mensch, ich darf hier auch was mitentscheiden, das heißt, ich bin dem Unternehmen wichtig. Ja, wenn ich jetzt überfordert werde, weil ich die fünfte Zusatzaufgabe übernehmen soll, dann kann ich doch klar sagen, pass mal auf, lieber Chef, liebe Chefin, ich habe mit den vier Aufgaben, bin ich vollauf beschäftigt, such dir dafür bitte jemand Neues, der da das übernimmt. Ne? Wenn ich kommuniziere, so wie du das gesagt hast.
Ja, absolut. Und letztendlich müssen wir auch sehen, quasi geht's auch inhaltlich, kann ich mich ja überfordert fühlen. Nicht nur sozusagen aufgrund der Vielzahl oder Menge, sondern auch aufgrund der Komplexität von gewissen Inhalten. Ja, so. Und da ist es absolut wichtig. Aber ich finde, was noch ein wichtiger Aspekt ist, man kann, wenn man sich aus der Komfortzone in die Wachstumszone, und das sind wirklich 100% meiner Erfahrung, ja, die sagt mir, wenn man sich aus einer Komfortzone in die Wachstumszone bewegt und auch mal in die Überforderungszone, wenn man das meistert, hat man neue, man entwickelt für sich ja ein komplett neue Erfahrungswerte, weil man das gemacht hat. Und was dann entsteht, nennt sich stolz sein. Man kann ja dann stolz auf sich sein. Häufig auch im Lernkontext ein wichtiger Punkt, ja. Wenn ich mich in so eine Führungsfortbildung bewege, zum Beispiel zur PDL, ja, von der Pflegefachkraft zur PDL-Ausbildung. Da kannst du natürlich das viel, viel besser sagen als ich, weil du die Teilnehmer live im Unterricht mehrere Hunderte ausgebildet hast, wie die Entwicklung ist vom ersten Tag der PDL-Weiterbildung bis zum Prüfungstag, was da passiert innerhalb dieser 12 Monate mit den einzelnen Persönlichkeiten. Und die befinden sich ja in sehr, sehr vielen Bereichen in dem Thema Wachstum.
Ja, es ist nicht nur der Wissenswachstum, das ist auch der soziale Aspekt, die Denkweise ändert sich und die Einstellung. Das ist enorm, wie man das in einem Jahr gut ein Jahr erkennen kann.
Na so. Und dann sind die Leute ja stolz drauf, wenn sie das, also das, da kann ich jetzt auch wieder sehr gut drüber berichten, weil ich auch in vielen Prüfungsausschüssen mit dabei war und dass dann so viel Stolz, so glückliche Gesichter, da auch was geleistet zu haben für sich und so weiter. Und das muss man sich auch mal vor Augen führen, wenn ich die ganze Zeit quasi sage, nee, den kann ich nicht überfordern mit den Themen, ja, oder ihn falsch einschätze, die Stärken vielleicht auch gar nicht kenne, ja, dass ich ihm eigentlich diesen Raum nehme, den Mitarbeiter. Ich klaue ihm diesen Raum, weil ich bevormunde, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, und sage, nee, das traue ich ihm oder ihr nicht zu, dann nehme ich ihm oder ihr natürlich auch diesen Raum für stolz sein können, für Entwicklung und so weiter. Das ist ein wichtiger Aspekt, finde ich, gerade in dem Thema.
Ja.
Lass uns nochmal zurückkommen zur Mitarbeiterbeteiligung, zu den Themen sozusagen. Wenn du jetzt, also die Hindernisse haben wir ja, glaube ich, besprochen, oder hast du jetzt noch irgendwelche Hindernisse, die dir jeden Tag oder bei den Kunden sozusagen entgegenschlagen?
Ja, natürlich gibt's noch ein paar Kontraaspekte von Seiten der Leitungskräfte oder der Entscheider. Das ist einmal Interessenkonflikt, dass die sagen, wir haben ganz andere Interessen wie die Mitarbeiter in der Thematik und mein Ziel, mein Interesse wird denn nicht gedeckt, wenn ich die mit einbinde. Oder, ja, ich muss da jetzt etwas schnell entscheiden, wenn ich die Mitarbeiter einbinde. Das dauert, da werden Entscheidungen eventuell blockiert. Und ich glaube, die größte Angst, unbewusst, die aber nie geäußert wird, der Einrichtungsleitung, ist die Machtdynamik. Sie haben Angst, dass sich Einfluss und Macht verschiebt und damit bestehende Strukturen herausgefordert bzw. verändert werden.
Aber Holger, das ist ganz wichtig zu sagen, die Angst ist berechtigt, weil das wird passieren.
Ja, natürlich, aber... Die Frage ist, muss ich diese Macht überhaupt in allen Punkten haben, Christian?
Nein, gar nicht. Absolut.
Ja, nee, das ist doch. Aber jeder denkt, ich muss für alle Entscheidungen zuständig sein. Nein, das ist der größte Fehler, den Vorgesetzte in solchen Funktionen machen.
Und vor allem, weil, wenn man sich mit Führungskräften, die genau so ein Schlag sind, sozusagen, ja, unterhält, dann sind es häufig die, also aus meiner Erfahrung, die darüber dann auch berichten, dass sie Erwartungen an ihre Mitarbeiter haben,
ja,
die nicht erfüllt werden. Also A, haben sie überzogene Erwartungen, ja, und die Erwartungen werden dann natürlich nicht erfüllt und sie sagen, ja, es hängt ja alles am Meer.
Ja.
Ist das auch deine Erfahrung?
Ja, gebe ich dir voll ganz recht. Das ist das Problem dabei. Und ich sage immer, das mit der Kette. Jeder im Team ist ein Kettenmitglied, auch die Führungskraft. Und ich muss dafür sorgen, dass alle möglichst eine gewisse Stärke haben, damit die Kette belastungsfähig ist und nicht in einer Ecke einer mal ein bisschen zwickt, dass gleich alles auseinanderbricht. Und dazu gehört es dazu, dass ich Entscheidungen, bestimmte, auch an die Mitarbeiter übertrage.
Naja, und vor allem ist es ja eine selbstwahrwerdende Prophezeiung. Das heißt, wenn ich Mitarbeitern gewisse Sachen nicht zugestehe, kann ich von ihnen ja nicht das Gegenteil erwarten. Ja. Also es ist ja beispielsweise, wenn ich mich, und das ist ja auch nicht schlecht, ne, in Integrität und Authentizität sind ja sozusagen, ich tue, was ich sage. Ne?
So. Ja.
Und es ist ja authentisch und integer, wenn ich sage, ich möchte das nicht, habe Angst davor, dass ich Macht verliere, also sozusagen entscheide ich. Ja, so. dann ist es eine selbstwahrwerdende Prophezeiung, dass wenn ich immer das Gleiche entscheide, also ich entscheide immer, Mitarbeiter dürfen das nicht, ich aber in bestimmten Projekten bei entsprechenden Gelegenheiten aber von den Mitarbeitern erwarte, dass sie innovativ denken, dass sie sich beteiligen, ja, dass sie eben nicht wechseln zu einem anderen Arbeitgeber, whatever, ja, dann ist es ja nach Albert Einstein, ja, Wahnsinn, ja, das zu tun, das zu denken, weil ich ja immer das Gleiche tue und ein anderes Ergebnis erwarte. Ja, ja, so, das ist ja die Definition von Albert Einstein für Wahnsinn. Ja, immer das Gleiche tun und ein anderes Ergebnis erwarten. Und genau das tue ich ja als solche Führungskraft, wenn ich Erwartungen hege, dass sie sich integrieren, dass sie bleiben, dass sie sich einbinden, dass sie innovativ sind, dass sie mit Veränderungsprozesse mittragen, die außer mir niemand anderes vielleicht sogar möchte, sondern nur ich möchte das, weil ich entscheide das, etc., weil das meine, wie soll ich sagen, das sind lediglich meine Zwecke und Ziele dienen. Ja, so. Und dann möchte ich noch, dass alle Mitarbeiter sich da integrieren und entsprechend dafür engagieren.
Christian, das geht nicht gut auf Dauer. Das ist schon meine Erfahrung, weil auch, ich sage mal, Führungskräfte ersetzbar sind. Und ganz oft die Betreiber denn, ne, bei größeren Unternehmen, dann feststellen, aha, da habe ich zwar eine Leitung, die ist dynamisch alles, aber es wird in der nicht umgesetzt. Da werden nicht die Mitarbeiter ausgetauscht, sondern da wird die Führungskraft ausgetauscht, oder nicht?
Nee, absolut. Aber die Frage ist natürlich, passiert das häufiger bei inhabergeführten Einrichtungen oder ist es eher wirklich bei größeren Ketten? Also ich meine jetzt nicht, dass der Austausch der Führungskraft bei inhabergeführten Unternehmen vielleicht eher schwierig, den Inhaber auszutauschen. Ich meine, dass wir, dass man da eher dieses Thema der Nichtpartizipation hat.
Ja, also nehme ich mal ein Beispiel. Du hast Lukas kennengelernt, ein langjähriger Kunde von mir. Da werden Mitarbeiter in bestimmte, nicht in alle, aber in bestimmte Entscheidungsprozesse eingebunden. Die Fluktuation dort ist minimal. Und wenn Lukas dann mal eine Entscheidung trifft, wird sie auch von den Mitarbeitern mitgetragen. So, und das hast du bei größeren Ketten, die nicht inhabergeführt sind, eben selten der Fall. Das ist das Problem dieser großen Ketten, wo vielleicht auch Strukturen vorgegeben werden, die nicht für jede der unter einzelnen Unterunternehmungen geeignet ist.
Ja, ja. Das ist natürlich ja aufgrund der Größe. Ja. Ja, und es ist ja aufgrund der Größe natürlich irgendwo verständlich, dass gewisse Sachen zentral entschieden werden. Ja, so, das ist, glaube ich, anders schwer umsetzbar, sage ich jetzt mal. Ja. Ne?
Aber auch dort gibt es die Möglichkeit, Mitarbeiter in bestimmte regionale, also für das Haus betreffende Entscheidungen einzubinden. Wenn das nicht passiert, dann ist irgendwann die Führungskraft meist weg. Habe ich jetzt gerade wieder erlebt.
Ja, das Thema ist natürlich super umfangreich, wie er das mitbekommt. Ja, wir sind ja in der regen Diskussion und deshalb haben wir uns entschieden, dass wir zwei Teile daraus machen. Das heißt, wir unterbrechen hier an der Stelle und nächste Woche Freitag um 9 Uhr bekommt ihr die Fortsetzung. Also, bis nächste Woche. Ciao und bleibt gesund.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert. Und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören!